SRF 2 Kultur.
Der Schock und die Trauer nach dem Unglück vor Lampedusa ist heute groß. Ein Boot mit über 500 Flüchtlingen aus Nordafrika ging vor der Insel unter. 150 Menschen konnten gerettet werden. Man vermutet mehrere hundert Tote, darunter auch Frauen und Kinder. Die Fassungslosigkeit der Helfer und Polizisten vor Ort war und ist groß. Und auch hierzulande berichten die Medien mit großer Betroffenheit. Über den Umgang mit dieser Tragödie reden wir hier auf SRF 2 Kultur mit Kaspar Sorber. Er ist Journalist bei der Wochenzeitung WOZ und er hat ein Buch über Europas Migrationspolitik geschrieben. Sarah Herwig hat Kaspar Sorber befragt.
Was lösen die Nachrichten und Bilder des Unglücks bei Ihnen aus?
Ja, mir geht es vermutlich sehr ähnlich wie den meisten Betrachterinnen und Betrachtern auch, dass ich diese Bilder sehr schockierend finde und es natürlich wichtig finde, dass jetzt auch über die Verantwortlichkeiten gesprochen wird.
Die Betroffenheit ist heute groß bei diesem Unglück, bei dem es vermutlich mehrere hundert Tote gab. Aber müsste man nicht eigentlich jeden Tag betroffen sein?
Doch, das müsste man tatsächlich, denn Lampedusa, diese kleine Insel, ist ja ein Ort, an dem die tödlichen Folgen der europäischen Migrationspolitik immer wieder sichtbar geworden sind und sichtbar werden. In den letzten 25 Jahren haben rund 20.000 Menschen ihr Leben auf dem Weg nach Europa eben wegen dieser Politik auch verloren. Das sind einzelne Nachrichten, die immer wieder wir hören. Doch insgesamt ist es eben eine stille Katastrophe, die sich schon länger abspielt. Der italienische Autor Gabriele Del Grande hat mal gesagt, wir könnten unseren Enkeln nicht sagen, wir hätten von all dem nichts gewusst. Und dieses Unglück rückt es nun natürlich noch einmal stärker, diese Katastrophe eben in den Fokus.
Haben Sie denn das Gefühl, dass die Reaktionen diesmal anders sind als sonst?
Ja, ich erhoffe mir zumindest, dass über diesen Tag hinaus eben auch eine Diskussion jetzt stattfindet über die Verantwortlichkeiten in dieser Politik. Diese Politik wird ja nicht auf Lampedusa gemacht, sondern sie wird auch in unseren Parlamenten gemacht. Die Schweiz ist ja Mitglied von Schengen und von Dublin. Und ich hoffe doch, dass jetzt einmal eine Diskussion einsetzt. Ich denke auch, der Besuch des Papstes war hier ein wichtiges Signal, der ja gesagt hat, es komme in der Migrationspolitik eine Globalisierung der Gleichgültigkeit zum Ausdruck. Und doch, ich erhoffe mir schon, dass diese Gleichgültigkeit und diese Ignoranz jetzt endlich einmal überwunden wird.
Der italienische Premier Enrico Letta hat für heute eine Staatstrauer angeordnet. Ist eine solche Reaktion nicht auch etwas verlogen?
Ja, sicher ist sie ein Stück weit verlogen, weil beispielsweise Italien ja mit dem Diktator Muammar Gaddafi einen sogenannten Freundschaftsvertrag gemacht hatte, wo alle Flüchtlinge direkt wieder zurückgeschickt wurden nach Libyen und ganz Europa, auch die Schweiz, hat von diesem Vertrag mit profitiert. Ja, von dem her ist es sicher ein Stück weit verlogen, weil eben die Verantwortlichkeiten bekannt sind. Aber ich hoffe doch, dass es eben eine Diskussion gibt.
Hinter der aktuellen Betroffenheit auch in den Medien und bei der Bevölkerung, auch hierzulande, scheint auch eine Art Überforderung zu stecken. Wie gehen Sie persönlich mit solchen Gefühlen der Hilflosigkeit um?
Ja, ich denke, man muss sich diesem Gefühl stellen und sich natürlich überlegen, was könnte jeder und jede selbst auch tun. Ich habe beispielsweise beschlossen, mein Buch zu schreiben. Ich bin an diese Orte gereist, um diese Katastrophe und die Politik, die dazu führt, zu beschreiben. Und ich denke, dass sich jeder und jede auch die Frage stellen kann, was kann sie tun? In der Nachbarschaft beispielsweise auch. Es ist auch so, dass in der Schweiz auch die Asylsuchenden illegalisiert und isoliert werden. Und ich denke, es ist wichtig, dass sich jeder bemüht für eine menschlichere Politik und vor allem auch für eine weniger gefährliche Politik, dass die Reise der Menschen hierher eben weniger gefährlich ist, wie es in diesem Unglück jetzt zum Ausdruck kommt.
SRF 2 Kultur, die Kulturnachrichten mit Sarah Herwig. Der Fotograf Bill Appridge ist tot. Er starb im Alter von 75 Jahren, wie sein früherer Arbeitgeber das Fotomagazin Life bekannt gab. Eppert schrieb Fotojournalismusgeschichte, als er 1968 das Attentat auf den US-Politiker Robert Kennedy, den Bruder von J.F. Kennedy, fotografierte. Bill Eppert's Fotokarriere umspannte mehr als ein halbes Jahrhundert. Er begleitete etwa die Beatles, als sie noch hoffnungsvolle Nachwuchsmusiker waren, oder fotografierte den Trend einiger New Yorker Jungen, die sich Räder von Rollschuhen unter Bretter nagelten. Sie fuhren die ersten Skateboards. In Thun sollen Jugendliche ein Lokal für nicht kommerzielle Kultur erhalten, beispielsweise für Konzerte. Der Regierungsstatthalter hat heute das Gesuch für den Umbau eines ehemaligen Bierdepots an der Seestraße bewilligt. Die Umbaukosten werden mit rund 80.000 Franken veranschlagt. Gegen das Projekt gingen keine Einsprachen ein. Das Projekt hatte aber im Vorfeld, vorab in bürgerlichen Kreisen, Befürchtungen hervorgerufen, in Thun entstehe etwas Ähnliches wie das alternative Kulturzentrum Reithalle in Bern. Die politischen Annäherungen der Erzfeinde Iran und USA soll nun auch auf sportlicher Ebene fortgesetzt werden. Bei einem Fußballturnier, an dem die amerikanische und die iranische Nationalmannschaft teilnehmen werden. Das sagte der iranische Fußballverbandspräsident. Ort und Zeitpunkt seien noch nicht beschlossen. Die beiden Mannschaften haben bis jetzt zweimal gegeneinander gespielt. In der Weltmeisterschaft 1998 und zwei Jahre später an einem Freundschaftsspiel in Kalifornien. Ende September gab es das erste Mal nach über 34 Jahren diplomatischer Eiszeit den ersten Kontakt der Präsidenten der beiden Länder.
Er ist sehr fleißig, macht aus unterschiedlichsten Materialien Skulpturen und gehört zu den wichtigen deutschen Gegenwartskünstlern, Thomas Schütte. Und von ihm sind ab heute Werke in der Fondation Bähler zu sehen. Dem Bildhauer und Zeichner Thomas Schütte widmet das Museum in Rien bei Basel nämlich eine große Ausstellung. Schüttes Werk stammt aus dem Heute und ist trotzdem traditionell. Ich habe mich mit Elinor Landmann unterhalten und sie gefragt, wie das denn zusammengeht, das Traditionelle und das Heutige.
Ja, Thomas Schütte konzentriert sich auf den Körper, er konzentriert sich auf die menschliche Figur und das wirkt auf gewisse Weise traditionell, weil Skulptur kann ja auch abstrakt gedacht werden, kann auch abstrakt gemacht werden. Denken Sie an Richard Serra und seine großen, raumnehmenden Metallskulpturen. Schütte macht's anders, er schließt immer an die menschliche Figur an, an eine ältere Tradition, aber er kennt natürlich die Abstrakten.
Und was bedeutet das jetzt für seine Kunstwerke? Wie sehen die Skulpturen von Thomas Schütte aus?
Das sind zum Beispiel vier große Männerköpfe aus Bronze. Sie blicken in fast groteske Gesichter, ins Riesenhafte vergrößert. Als Betrachterin stehen sie also vor diesen Riesengrinden und blicken in die Mimik, viermal anders. Sie sehen, wie dieser Ausdruck gemacht wurde, wie das Modell modelliert wurde. Die Augen sind zum Beispiel nur Löcher, so mit dem Finger reingebohrt. Und dann gibt's an der Wand drei kleine Zeichnungen. Der gleiche Titel wie die vier großen Bronzeköpfe, Fratelli. Und eigentlich sieht man auf diesen Zeichnungen auch das Gleiche, aber eben eigentlich doch nicht. Das ist klein, die Köpfe sind riesenhaft. Und da habe ich begriffen, dass es bei dieser skulpturalen Arbeit von Thomas Schütte auch ganz stark um den Maßstab geht. Darum, in welchem Verhältnis, auch ganz schlicht Größenverhältnis, ich als Betrachterin zu diesen Werken im Raum stehe.
Skulptur und Zeichnung, Maßstab und Sie als Betrachterin, ist das denn Grundlagenforschungskunst?
Manchmal schon. Es geht viel um Material, es geht viel um Herstellung, es geht viel auch um Handwerk. Aber Thomas Schütte ist jetzt nicht so selbstreferenziell, dass er sich beständig um diese Grundbedingungen von Kunst drehen würde. Er hat ein ganz starkes Faible für Geschichten, für das Narrativ, auch für die Anekdote. Und Theodora Fischer, die die Ausstellung in der Fondation Bayerler kuratiert hat, die betont das auch. Da gibt es also Räume, die richtige Storys erzählen. Zum Beispiel zwei riesenhafte Skulpturen aus Holz mit dem Titel Warriors, also Krieger. Die stehen sich gegenüber in einem Raum und an den Wänden drumherum, hoch oben, eine ganze Galerie von Köpfen, die auf diese Warriors, auf diese Krieger runterschaut. Also Gladiatorenkampf. Und sie laufen als Betrachterin in diese Arena rein, die sehr gut ohne sie funktioniert. Diese Spannung muss man irgendwie aushalten. Und das hat was mit Geschichten zu tun.
Also eine faszinierende, spannende Ausstellung, Elinor Landmann.
Absolut, es gibt viel zu entdecken in Sachen Zeichnung, in Sachen Skulptur, in Sachen Groß-Klein, auch in Sachen Karikatur, Porträt. Und die Ausstellung ist ein guter Überblick über den einen Teil des Werks von Thomas Schütte. Und den anderen Teil, den kann man Ende Oktober in einer weiteren Schweizer Ausstellung in Luzern entdecken. Denn Thomas Schütte, der macht einerseits Skulpturen, die sind jetzt eben bei Bayerler zu sehen. Und er macht andererseits Architektur als Modell, aber auch als richtige Häuser. Und das finde ich schon auch interessant, dass sich ein Künstler so klar für die Basics entscheidet. Figur auf der einen Seite und Raum auf der anderen.
Die diesjährige Ausgabe des Zürich Filmfestivals des ZFF neigt sich langsam dem Ende zu. Im Vorfeld des Festivals wurde viel über den gewollten Glamour der Veranstaltung gesprochen. Das hat die Organisatoren auch ein bisschen gestört mit dem Verweis auf das reichhaltige Programm. Ich habe mit meinem Kollegen Selim Petersen auf das Festival zurückgeblickt und ihn gefragt, wie er das ZFF nach dieser Woche aus künstlerisch-filmischer Sicht einschätzt.
Also zuerst einmal die durchschnittliche Qualität der Filme, die in Zürich zu sehen waren, die war sehr hoch, viel höher als beispielsweise in Locarno. Das ist allerdings auch sehr einfach zu erklären. Es handelt sich nämlich um eine Art Best-of des Festivaljahres, wenn man das Programm etwas genauer anschaut. Es gab 122 Filme, aber nur 16 Weltpremieren. Und das hat den künstlerischen Wert der Veranstaltung doch sehr stark kompromittiert. Das normale Festivalpublikum wird sich aber wahrscheinlich gar nicht dafür interessieren, ob das jetzt Weltpremieren waren oder nicht. Das normale Publikum, das hat sich darüber gefreut, dass die Perlen des Festivaljahres schon vor dem offiziellen Kinostart zu sehen waren.
Für das Publikum ein Gewinn also. An Festivals gibt es aber auch Neuentdeckungen zu vermelden. Welche Filme haben Sie besonders überrascht, Selim Petersen?
Also für mich lieferten vor allem die deutschsprachigen Filme frische Impulse. Im Dokumentarfilmwettbewerb hat mir beispielsweise Anna Thomens Neuland sehr gut gefallen. Die Doku begleitet junge Einwanderer, die in der Schweiz eine Integrationsklasse besuchen, und gleichzeitig porträtiert der Film auch ihren allzu schweizerischen Lehrer. Ein Dokumentarfilm völlig ohne Voice-Over, also ohne erklärende Erzählstimme, die das Ganze kommentiert oder einordnet. Und das bringt dann in der Konsequenz eine sehr starke Direktheit mit sich, eine Echtheit, eine Unmittelbarkeit und führt zu einer sehr berührenden Doku, welche die Migranten als Menschen zeigt und nicht als Problem.
Eine Dokumentarfilmperle, die Sie gefunden haben, Selim Petersen. Wie sieht's aus bei den Spielfilmen? Haben Sie auch dort eine Entdeckung machen können?
Ja, dort hat mich vor allem das sympathische Guerilla-Experiment «Männer zeigen ihre Filme, Frauen ihre Brüste», was für ein Titel, der hat mich sehr überrascht. Isabel Schubas satirische Cannes-Mockumentary ist ein Statement zur männerdominierten Filmwelt und spielt in Cannes, wurde gedreht im Jahre 2012, wo im internationalen Wettbewerb gar keine Frau vertreten war. Das ist der Hintergrund. Und der Film zeigt den hoffnungslosen Kampf einer jungen Regisseurin zusammen mit ihrem Produzenten, Interessenten für ein geplantes Filmprojekt zu finden. Hoffnungslos ist ihr Kampf aber vor allem deswegen, weil sie sich nonstop mit ihrem Produzenten streitet, der in Cannes genauso verloren scheint wie sie als Frau.
Und wie steht es, also wenn man dieses Thema überträgt auf das Zürich Filmfestival, war es besonders auffallend, dass da vor allem nur Männer vertreten waren, oder gibt es da auch schon eine Bewegung Richtung Frauenpower?
Nein, da ist Zürich wirklich in der Pionierrolle. Gerade in diesen deutschsprachigen Wettbewerben war der Anteil der Frauen sehr hoch, nämlich 50%. Und das ist mal ansehnlich, würde ich sagen.
Jetzt hat das ZFF den Anspruch, in einem Atemzug mit Locarno oder Solothurn genannt zu werden, also mit den Festivals dort. Wie ist Ihr Fazit, Selim Petersen? Wo würden Sie das Festival verorten?
Ja, künstlerisch ist es sicher noch nicht auf der Höhe von Locarno beispielsweise. Die sind in der A-Liga. Zürich kämpft eher in der B-Liga um Anschluss. Man kann es vielleicht vergleichen mit San Sebastian oder London. Und sie wollen einmal das neue Toronto Europas werden. Das ist aber noch ein weiter Weg bis dorthin. Und um das zu schaffen, müssten sie ein klares Profil haben bei den Preisen und mehr Weltpremieren.
Musik. Spanien hat eine dunkle, bewegte Geschichte und im Moment wird das Land mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Mit den Verbrechen unter dem Diktator Franco, der über 30 Jahre, nämlich von 1939 bis 1975, Staatsoberhaupt von Spanien war. Diese Woche sind Vertreter der Wahrheitskommission der UN in Madrid, um sich mit dem Thema der Verbrechen des Frankismus zu befassen. Zudem hat vor 14 Tagen die argentinische Justiz Haftbefehle gegen Folterer der spanischen Polizei in der späten Franco-Zeit erlassen. Sarah Herwig hat darüber mit dem Journalisten Paul Ingenday in Madrid gesprochen.
Warum erlässt Argentinien Haftbefehle gegen spanische Verbrecher?
Es ist ja in der spanischsprachigen Welt ein Geben und Nehmen. Wir erinnern uns, dass der Richter Garzón seiner als Spanier in Argentinien und Chile ermittelt hat gegen Verbrechen der Militärdiktaturen dort. Und als er 2010 des Amtes enthoben wurde, wurde auch in Spanien jeder Prozess gestoppt. Aber jetzt gibt Argentinien etwas zurück, nämlich ermitteln und auf dem Völkerrecht bestehen. Argentinier stellen Haftbefehle gegen Spanier aus und wollen in Spanien tätig werden.
Und warum macht Spanien selbst das nicht?
Das ist leider eine lange und sehr qualvolle Geschichte. Es gibt politisch einfach ein Problem damit. Beim Übergang zur Demokratie hat, wie der Schriftsteller Jorge Semprún sagt, die Amnesie über die Amnestie gesiegt. Man hat einfach das Vergessen auf die Tagesordnung gesetzt, um zu sagen, wir bauen eine Demokratie nach der Diktatur, wir rechnen nicht auf. Und das mag seinerzeit auch vernünftig gewesen sein, aber jetzt, über 30 Jahre später, stellen die Opfer und die Angehörigen Fragen, die immer noch nicht beantwortet werden, und der Staat tut nicht das, was er tun sollte, nämlich nach den Verbliebenen, nach den Opfern, nach den Toten in den Massengräbern zu suchen.
Was muss denn konkret noch aufgearbeitet werden?
Das ist so schrecklich, dass man es eigentlich kaum glaubt. Wir sind in Europa im 21. Jahrhundert und es sollen noch über 100.000 Ermordete in Massengräbern ruhen. Von diesen sind einige hundert geöffnet, exhumiert, aber es sollen noch über 2500 Stellen da sein. Also Massengräber, wo Knochenreste liegen, die identifiziert werden müssten, die muss überhaupt ermittelt werden, wer ist das? Und dann gibt es viele Angehörige, die ihren Vätern, Großvätern, Onkeln, Tanten ein Grab geben wollen, das sie bisher nicht haben.
2006 gab es unter der Zapatero-Regierung ein Gesetz zur historischen Erinnerung, die Ley de la Memoria Histórica. Hat das denn nichts gebracht?
Es hat etwas gebracht, es hat das Ganze nochmal aufgewirbelt, aber dann passiert das, was leider so oft geschieht, im politischen Druck und im Hin und Her der politischen Kräfte. Das Gesetz wurde immer weiter verwässert, es war viel Rhetorik und es hat auch viel Polemik gegeben, aber das Entscheidende wurde, glaube ich, unterlassen, nämlich die Opferverbände, die Angehörigen mit Mitteln auszustatten, um nach ihren Toten zu suchen. Der Staat hat seine Verantwortung nicht wahrgenommen und genau das fordert jetzt diese Kommission der Vereinten Nationen. Der Staat ist verantwortlich, er muss seine Aufgabe erfüllen.
Die UN-Wahrheitskommission, die war diese Woche in Spanien. Was waren die konkreten Ergebnisse dieses Besuchs?
Die haben wirklich jetzt in vier Landesteilen, Katalonien, Andalusien, Madrid und im Baskenland, sich mit Opferverbänden getroffen, haben sich vor Ort einfach angeschaut, wie geht das denn hier? Wie geht es vonstatten, wenn Leute sich um ihre Toten kümmern wollen? Und dann finden sie heraus, dass die Archive geschlossen sind, dass die Justizbeamten nichts tun, dass kein Richter erscheint, wenn dort die Reste eines Kadavers auftauchen, was ja eigentlich juristisch die Pflicht wäre, dass wenn ein Toter da ist und ein Gewaltverbrechen vorliegt, die Justiz einschreitet. Alles das geschieht in Spanien nicht. Es ist eine Klage seit Jahren, aber sie ist ungehört verhallt. Und seit der Richter Garzón des Amtes enthoben wurde vor 3 Jahren, ruhen hier alle Aktivitäten.
Es ist also das Ausland, es sind die Vereinten Nationen, es ist Argentinien, die sich mit der Vergangenheit Spaniens auseinandersetzen. Warum tut sich Spanien so schwer mit der eigenen Vergangenheit, Paul Ingenday?
Es ist, glaube ich, wirklich der Bürgerkrieg selber, der anders als externe Konflikte dafür sorgt, dass eine Gesellschaft in sich gespalten ist und dass politische Zerwürfnisse über viele Jahrzehnte überdauern. Und im Frankismus hat natürlich auch ein Teil des Landes paktiert mit der Macht, während ein anderer Teil als Besiegte galt, erniedrigt, gedemütigt oder sogar gefoltert wurde. zum Teil ermordet wurde. Und dieser Riss, diese Spaltung der Gesellschaft ist noch nicht überwunden. Und man spürt sie in der spanischen Gesellschaft bis heute, sodass ich glaube, dass diese Art von Wahrheitskommission, die gefordert wird, ja, in der Gesellschaft selber, endlich historisch so etwas wie Gerechtigkeit schaffen könnte.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.